Zack, boom.
Jawohl.
Schakalaka, boom, schlabberlabber.
Zack, boom, was ist geil.
Das ist los.
Ja, fangen wir an. Seid ihr ready?
Ja, ready? Muss ich ja. Ich hab noch mein Dosenbier geköpft. Das muss auch ins ja. Glas.
Ja. Angestochen, ja.
Das Dosenbier ins Glas, Alter. Du bist auch so ein richtiger. Was ist eigentlich da los, Malte?
Was denn?
Was ist aus dir geworden, Mann?
Früher hattest du kein Glas.
Guck mal, wie schön das Glas ist.
Warst du nur real, Alter. Jetzt bist du so ein Maul.
Ich sitze echt im Hemd und trinke Bier aus Glas. Ich weiß auch
nicht. Du scheißt, Alter, so ein Biermonokel, ey.
Bier aus Glas.
Bier aus Glas.
Ja, zum Wohl, Freunde.
Ja, Prost.
Lass mal über Filme reden.
Du hast aber auch gute Pfannkuchen unter den Armen, ja. Manometer.
Ich muss keinen von denen zusammenfassen, oder?
Nee, du hast ja schon.
Hm. Ja, dann Feuer.
Alter, leck mich ja
an. In dem Fall bin ich fertig.
Einen Satz für dich noch. Herzlich willkommen.
Stalin ist tot. Genauso tot ist das Podcast-Genre. Hallo und herzlich willkommen.
Das war jetzt gar nicht schlecht eigentlich.
Man kann mit dummen Typen gut bumsen, aber ich würde mir persönlich von denen keinen Podcast anhören. Deswegen spreche ich jetzt mit verdammt smarten Boys über I, Tonya und The Death of Stalin. Hallo und herzlich willkommen zum 137. Pencast. Wir hassen Filme. Und hier kommt ja schon reingekurvt Max Ole von Raison.
Hallo, aber 187. 187 Pencast-Bande ist das Stichwort.
Stimmt, ja. Stimmt, genau.
Bumst trotzdem mit uns.
Sehe ich da etwa den dreifachen Axel von Horst Lukas Diesel?
Axel Schweiß.
Ja, schönen guten Tag. 187, ne? Bergfest, oder? Wir wollten doch.
Ja. Also,
374 Folgen wollten wir doch machen, oder nicht?
Stimmt. Endlich Halbzeit. Und nicht der Foodblogger des Jahres 2017, aber trotzdem hier dabei, Malte Springer.
Hi, der Foodblogger des Herzens 2017.
Ja. Ganz kurz, du hast gerade schon hier irgendwas mit Axel gesagt. Folgende Idee, der dreifache Axel. Axel Stein, Axel Schulz und Axel Rose versuchen, olympisches Gold im Paarlaufen zu erlangen. Wäre das eine Reality-Show, die ihr gucken würdet?
Ja, also die würde ich auch reingucken.
Ja. ja.
187.
Die
579. CL500 im Prior-Design oder so? Ist das eine Line von Jesus?
Ja, wahrscheinlich. Ja, dreifacher, ja. Dreifacher Axel.
Das ist schon witzig genug, einfach.
Reicht eigentlich. Ja.
Wie heißt
einfach das doppelte Lottchen nochmal mit Drilling. Einfach Axel heißen.
Wie heißt es wirklich dreifacher Axel auf Deutsch?
Ja. Ja.
Wie der Name.
Hitler
gibt's noch, ne?
Warum heißt denn das Axel? Hitler, hieß der Dude Axel oder was? Oder was ist das?
Das würde mich auch mal interessieren. Das hat keiner von uns recherchiert für den
einzigen
Eiskunstlauf-Cast, den wir jemals machen werden.
Triple Axel.
Axel, in Klammern Eiskunstler auf Wikipedia. Der Axel oder Axel Paulsen ist ein elementarer Sprung im Eiskunstlauf. Er gilt als schwierigster Sprung, Königssprung. Benannt ist er nach dem norwegischen Eiskunstläufer Axel Paulsen, der ihn erstmals 1882, da gab es schon Kufen, Alter, 1882 zeigte, damals Kufen. Sogar noch auf Eisschnelllaufkufen. Oh. Somit ist der Axel der älteste der 6 Grundsprünge im Eiskunstlauf.
Okay.
Nicht so interessant wie gehofft.
Man dreht sich, oder? Man springt hoch und dreht sich. Das ist die. Warum denn nicht?
Aber ganz ehrlich, kreuzgefährlich, ne? Weißt du, wie rutschig das ist? Ist schon, also, weiß ich nicht. Find's Quatsch. Also, gerade auch mit Kindern dann so viel
anzufangen. Ich würde auch Eiskunstlauf gerne machen, aber
ich hab meine,
zu rutschig für mich.
Ich habe meine Eiskunstlauf-Karriere ja auf Eis gelegt.
Das ist ja nicht dein Twitter-Feed, ne?
Das hast du letztes Mal schon gesagt, als ich dabei war, aber ich glaube, es tut der Sache keinen Abbruch.
Ich glaube, Christian fragt eigentlich, ja, oder? So. Ich glaube, das ist sich selber nicht so sicher.
Was ich ja ganz gerne mache, ist die...
In meinem Twitter-Feed möchte ich aber auch nicht sein, das ist so, wie es ist.
Twitter-Füße.
Folgt mir auf Twitter, @eggdoctor. Was ist los?
Ich habe den dritten Axel durch einen Ring Fleischwurst ersetzt. Dem Göger hat's gemundet.
Das ist meine Meinung. Das reicht als Witz, um Foodblogger des Jahres zu werden. Ja.
Und wenn ihr auf sowas Bock habt, dann könnt ihr zu Worst of Chefkoch Live-Events gehen. Wenn ihr auf sowas überhaupt keinen Bock habt, was nachvollziehbar wäre, könnt ihr zu unserem Live-Event gehen, der Pancast
Live. Da bin ich allerdings auch. Also.
Genau. Man kommt leider nicht so richtig drumherum, irgendwie was mit Worst of Chefkoch zu tun zu haben, wenn man da auftaucht.
Wir wollen uns übrigens
Vielleicht landet man danach direkt als Facebook-Post auf der Seite oder als Pick auf pick.de. Man ist nie sicher vor Schlukas Thiessen, man weiß es nicht. Aber ihr könnt mit dabei sein, wahrscheinlich am 22.06., weil wir es eine Woche vorverlegt haben für die Fusion. Das könnt ihr nochmal checken. Auf Facebook könnt ihr zusagen zum Event. Da fällt mir gerade ein, dass ich auch nochmal alle meine Freunde da vielleicht einladen muss.
Nur die, von denen du auch willst, dass sie kommen.
Ja, alle. Lieber voll als nett.
Da würde ich zum Beispiel. Dann
lieber voll als, das ist doch dein Lebensmotto.
Gute Dating-Strategie.
Ja, so ist es. Ja, das ist das Straight Eye for the Straight Guy, glaube ich, von Christian.
Die jetzt immer gucken sollen, Christian, im Urlaub. Aber gut. Das ist ein Story für andere Tage.
Ja, diese Queer Eye Show, ich habe da über einige Leute gehört, dass sie da jetzt da am Gucken sind. Das muss ja ein tolles Ding sein, was du da geguckt hast, Malte.
Also, bitte guck das nicht. Das ist ein tolles Ding.
Digga, auf keinen Fall.
Und wenn es am Ende wieder heißt, dass Malte schlechte Serien empfiehlt, dann will ich, also auf dem Hügel von Queer Eye will ich nicht sterben.
Was ich mir lieber angucke gerade, sind manchmal so aus so zwischendurch, aber mal so YouTube-Videos von C.T. Ali Fletcher, wenn er zusammen mit The Titan Mike O'Hearn im Fitnessstudio ist und die schreien halt die ganze Zeit rum. Und dieser C.T. Ali Fletcher ist halt so, der ist halt, rennt halt wie so ein Priest einfach durch dieses Studio und brüllt da irgendwelche Beschwörungen vor sich hin. Das ist der Oberhammer, es ist mega geil. Könntest du einen Film draus machen? Creed 7 oder so. ich find's herrlich. Fiel mir gerade so ein, ja.
Wer ist denn C.T. Ali Fletcher?
Ja, check's aus, Alter.
Check den Teil aus. Was ihr auch auschecken könnt, ist Unsane von Steven Soderbergh. Ist ein Film, der auch seit dieser Woche in den deutschen Kinos ist, der mein Berlinale Highlight war. Weiß ich nicht, ob jetzt, weil ich bin froh, dass ich ihn schon geguckt habe, nicht nochmal gucken muss, um das nochmal zu rechtfertigen muss, weil das schon so der konsumierbarste Berlinale Film war überhaupt. Aber es geht darum, dass eine Frau gegen ihren Willen in eine Anstalt eingeliefert wird und damit will Steven Soderbergh so ein bisschen auch das...
Die Comedy-Sendung, meinst du?
Ja,
genau. In die Anstalt eigentlich.
Eine Frau gewinnt Tickets für das deutsche Comedy-Format.
Da dieses Gesundheitssystem in den USA irgendwie kritisieren. Der Film wurde mit dem iPhone von ihm gefilmt und ist sehr stimmig. Ist so ein, wieder mal so ein Horrorfilm für Leute, die eigentlich keine richtigen Horrorfilme aushalten können. Ich fand den eigentlich ganz cool. Wer eine längere Besprechung davon hören will, kann nochmal in unsere Berlinale-Casts reinhören, aber das ich nochmal kurz sagen.
Der Film
sagen wurde
sogar auf 3 iPhones gedreht mit 3 unterschiedlichen Linsen, die da vorgeschraubt wurden. Und O-Ton Steven Soderbergh: passt alles in einen Rucksack. Ich glaube, das ist die Zukunft. Habe ich letztens gelesen. Ich ganz ehrlich.
Na bitte.
Dose Linsen ist fast wie eine Gulaschkanone, ne?
Ja. Dosenbier passt auch in den Rucksack. Ja. Ich glaube, das ist die Zukunft.
Was ist, wenn einer, wenn einer anruft? Ist auch dumm. Kein Schwein.
Und dann musst du einen hochkant bei der Film. Ist ja kein Problem. Ja, nur mit dem Ohr in Richtung Szene.
Das haben die nicht zu Ende gedacht. Das ist total dämlich, Alter. Ohne Scheiß. Hör mal auf.
Ich habe nicht mal ein iPhone, Alter. Er hat 3. Wo ist das gerecht?
Ja, das ist auch Konsumgesellschaft, ne? Ganz ehrlich. Also wie, was für ein Wichtigtour.
iPhone, also für mich zählt nur noch iTonya.
Wow.
Na gut.
Wenn ich ein Soundboard hätte, würde ich jetzt so ein Tür-Zumach-Geräusch einspielen.
Absolute Weltklasse. Diese Vorführung der beiden, schauen Sie sich das an. Das ist nicht Ihre Schlussaufstellung. Das ist die Reaktion auf diese fantastische Leistung. Sie haben alles gegeben und es ist ja fast so gut gelaufen wie im Grand Prix-Finale. Da strahlten Sie noch ein bisschen mehr Selbstsicherheit, ein bisschen mehr Selbstverständnis aus. Und Bruno Massot ist erleichtert, dass alles geklappt hat. Mit seiner Partnerin, mit Aljona Savchenko, dieser Perfektionistin, die ja das gleiche Engagement und den gleichen Perfektionismus von ihrem Partner erwartet. Großartig.
iTonya, teils Sportfilm, teils Mockumentary, teils Gangsterkomödie, aber vordergründig vor allem ein Biopic über die Eiskunstläuferin Tonya Harding, die 1994 in einen der größten amerikanischen Skandale in der Welt des Sports verwickelt war, von einem wichtigen Wettkampf, wurde ihrer direkten Rivalin Nancy Kerrigan von einem unbekannten Angreifer ein ordentlicher Schlag aufs Bein verpasst. Kerrigan konnte dann nicht antreten, Harding qualifizierte sich für das olympische Team. Ja, Regisseur des Films ist Craig Gillespie. Vorige Filme von dem sind unter anderem Lars and the Real Girl mit Ryan Gosling, Fright Night und natürlich der absolut geniale und auch mein Lieblingsfilm Mr. Woodcock mit Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton spielt einen Sportlehrer, der Kinder beleidigt. ist ein Film für beide. Margot Robbie spielt Tonya Harding, Allison Jenny spielt ihre Mutter Lavona und Sebastian Stan aka Bucky Barnes spielt ihren Ehemann Jeff. Ja, wie angesprochen, so im Mockumentary-Style rollt der Film halt so diesen Werdegang von Tonya Harding in Rückblenden auf, von ihrer Kindheit, von ihren sportlichen Anfängen bis hin dann zu diesem großen Skandal in 94 und dann auch die Folgen davon werden auch noch gezeigt. Es geht dabei auch um Tonyas so soziale Verhältnisse, sie wuchs halt recht ärmlich auf, war von Anfang an auch Außenseiterin in diesem ETPTT-Eiskunstlauf-Business, weil sie halt eher so der ländliche Redneck eher war, auch kein Geld für die hübschen Kostüme hatte und allgemein auch keinen Bock drauf, sich an diese spießigen sich an die Regeln und den Verhaltenskodex dieses Sports eben zu halten. Es geht um die Beziehung zu ihrer Mutter. Es ist eine Kellnerin, die Tonya alleine aufgezogen hat und die sie psychisch und teilweise auch körperlich misshandelt hat. Es geht um ihre Beziehung zu Jeff, ihrem Liebhaber, späteren Ehemann. Auch die Beziehung ist eher von Gewalt geprägt. Dann natürlich, wie gesagt, ihr sportlicher Werdegang. Sie war die erste Frau, da sind wir wieder, die jemals einen Triple Axel gestanden hat. Ist nicht schlecht. Sie schafft es zweimal zum Olympia.
Nicht schlecht.
Für eine Frau also, ist okay.
Also Daumen hoch von Malte Jumper.
Das Malte Springer Gütesiegel hat sie sich damit erlangt. Genau, dann mit diesem Skandal in 94.
Nicht schlecht. Von seinem fucking Laptop-Sessel aus.
Was soll ich sagen? Ein Mann hat es in 1884 schon gesagt. Ja. Und das auch noch auf Eisschnelllaufkufen.
Gut, dann nein, kommen wir gleich zur Frage. Malte, hat der Film für dich eine Daseinsberechtigung? Oder ist er doch auch ein bisschen zu lang? Vielleicht vor allem vorweg.
Oh Gott, ja, Entschuldigung.
Vielleicht erst mal so weit. Ich bin echt gespannt über eure Meinung. Ich bin relativ ohne Vorwissen in den Film reingegangen. Hätte ein etwas klassischeres Biopic erwartet. Und das ist es ja schon mal nicht. Oder? Was sagt ihr?
Ich hätte mehr Axel erwartet. Eigentlich. Wenig Axel.
Der Film übertreibt es halt so in Satire. Ne? Das Biopic finde ich einen ganz interessanten Ansatz, dass man die Geschichte direkt durch den Kakao auch ziehen will. Ich fand, dass dadurch der Film trotzdem, also der Film hat eigentlich eine mega depressive Ebene, der so versucht mit Gags irgendwie wegzulachen. Und ich finde, das funktioniert eigentlich über weite Strecken ganz gut. Das kann man, glaube ich, auch kritisch sehen, inwiefern da die soziale Frage gestellt hat, inwiefern Tonya wirklich ein Opfer ihrer Umstände ist und so weiter. Aber ich fand es erstmal einen ganz interessanten Ansatz, ob man jetzt ihr mit dem Film, was ja auch gesagt wird, ein bisschen, wie sagt man das, sie wird ja auch als Mittäterin gesehen von manchen und sie da ihr so ein bisschen Absolution verschafft. Das ist so ein bisschen die Frage, würde ich sagen. Aber ich finde diesen Ansatz erstmal ganz cool. Ich finde auch ganz geil, dass er in der Mitte in so einen seltsamen Gangster-Spoof irgendwie abdriftet, von dem man erst denkt, sag mal, wie bescheuert waren die denn? Und am Ende sieht man halt, wie die Leute wirklich aussahen und denken mir so, ach krass, die waren wirklich solche Idioten. Also ich fand es eine ganz coole Annäherung so an das Genre Biopic und Margot Robbie war auch echt der Knaller, finde
ich. Was mir gut gefallen hat, ist, ich meine, du hast jetzt schon dieses Gangster-Vibe angesprochen, das finde ich, hat man ja schon damit wird der Film ja schon begonnen eigentlich, mit dieser Mucke. Das ist ja eigentlich so Ocean's Eleven-mäßig mitunter, finde ich. Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Was ich cool finde, ist diese Verbindung aus so Biopic, diese kleine Gangster-Story und aber auch der tatsächlichen Sportlergeschichte, ne? Also, weil sie steht ja dann tatsächlich da auf dem Eis und, na gut, liefert da ihre Nummern mehr schlecht als recht ab, ne? Das kann man natürlich immer so sagen, ne?
Ich fand das nicht schlecht.
Also, hast du gesagt? War okay. Mir hat das echt gut gefallen. Ich muss auch sagen, dass Margot heißt sie ja, ne? Margot Robbie hat das echt krass, war jetzt auch einfach krass abgeliefert. Ich finde, die ist da wirklich echt irgendwie verschmolzen mit dieser, ja, wirklich leicht ja, dieser Person, die einfach wahnsinnig zerfressen ist vom Ehrgeiz und natürlich auch angetrieben durch diese grauenhafte Mutter. Ich muss sagen, ich fand den Film schon auch teilweise echt brutal. Einfach wirklich nur in diesen Dialogen mit der Mutter. Ich fand das schwer anzugucken und war drauf und dran, den Lappen zu machen und wieder zu sagen, ich konnte mir den Film nicht angucken, weil ich das so schrecklich fand. Ich fand es wirklich schwer zu ertragen. Diese wahnsinnige Brutalität im Charakter der Mutter. Wahnsinn. Aber halt auch toll. Toll gespielt, ja, aber auch. Ne? Das ist ja an sich eher in dem Fall eher ein Prädikat. Soweit erstmal von mir vielleicht. Ich war positiv.
Spricht auf jeden Fall für die Schauspielleistung und der wurde ja auch, also gerade die Mutter als Supporting Actress relativ viele und sogar einen Oscar, glaube ich, gewonnen.
Ja, hat einen Oscar gewonnen, ja.
Genau, dafür und das auch
übrigens
nicht ganz
so. Übrigens ist sie auf die Bühne gekommen und hat dann so gesagt, so ja, wo man sich eigentlich bedankt und so, ja, I did it all by myself und musste dann selber halt so anfangen zu lachen und dann angefangen so Leuten zu danken. Das fand ich echt geil so eigentlich. Ja. Ja. In Zeiten von MeToo. Ja.
auf jeden Fall, ja, schauspielerisch sowieso stark und ich fand das auch teilweise ziemlich krass anzuschauen, diese Szenen, vor allen Dingen aber generell so, weil das gesamte Zwischenmenschliche ist ja eine Katastrophe in diesem Film. Also jede einzelne Beziehung, die wir zu sehen bekommen, ist toxisch bis zum geht nicht mehr und schrecklich eigentlich. Was ja sicherlich auch nicht so abwegig ist in so einem, gerade so im so amerikanischen, in so Spitzensportzeug, wo halt wirklich, die halt wirklich mit 4 Jahren halt anfangen, da zu trainieren, oft mit so Eltern dahinter. Gleichzeitig habe ich mich die ganze Zeit so ein bisschen gefragt, so der Film will die ganze Zeit so diese, und das hast du gerade schon so ein bisschen gesagt, Christian, will die ganze Zeit so dieses Fass aufmachen von wegen, ja, nur weil sie jetzt ein Redneck ist, will sie da bei der Skating Association niemand sehen und sie kriegt schlechtere Scores deswegen und was weiß ich nicht was. Gleichzeitig macht sich der Film doch selber aber auch über die Redneckigkeit von diesen Leuten lustig. So, also das hat mich so ein bisschen verdutzt. Also ich weiß nicht so genau, was dieser Film mir dann noch sagen will oder wofür dieser Film da ist, weil es wird ja schon auf irgendwie auf Kosten dieser Leute, die sich auch herrlich dumm verhalten haben, muss man schon mal sagen, aber trotzdem auf deren Kosten irgendwie lustig gemacht und gleichzeitig versucht der Film mir aber zu sagen, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ob sich der Film über die Charaktere lustig macht. Das würde ich, glaube ich, eher nicht. Ich glaube, der Film lässt sich gar nicht so richtig.
Der Kumpel da von ihm, der sich selber für den Bodyguard hält.
Ja, aber der hast du den am Ende gesehen? Der war genauso.
Ja, aber du machst dich ja trotzdem, also auch wenn du die originalgetreu abbildest, erzählst du mir trotzdem, das war witzig. Es ist ja auch witzig, aber ich finde es ein bisschen komisch, wenn der Film dann gleichzeitig diese Message mit rein. Vielleicht, keine Ahnung, es kam mir nur so als Idee.
Ich finde, das sind einfach so tragikomische Charaktere, dass es diese Tragikomik ist, diesen Charakteren einfach inhärent. Und ich finde nicht, dass der Film das jetzt, also daraus eine die jetzt sagen will, guck mal, wie dumm die sind. Ich finde, das ist eher arschtraurig, eben weil es so ist, weil die Leute so verballert sind. Und das halt echt ist.
So, ich finde auch nicht, dass es komplett so ins Lächerliche abdriftet, so ins über die Leute lustig machen. Für mich hat der Film vor allem gezeigt, wie viel es dann doch wert ist, halt coole Charaktere in prägnanten Szenen mit flotten Dialogen so mal aufeinander losgehen zu lassen und das auch eben mit Worten und auch teilweise mit Fäusten. Es hat meinen Humor dabei auch gut getroffen. Ich war echt schnell drin. Aber wie gesagt, für mich driftet es nicht so, obwohl der Film natürlich extrem auf Humor ausgelegt ist, nicht so ins Lächerliche. Aber das ist für mich eigentlich so auch die Kunst, die wir auch in 3 Billboards schon so ein bisschen gesehen haben. Nämlich richtig gute Gags, die aber aus den Charakteren selber entstehen, aus den Gezeigten, aus den Personen, aus der Geschichte und nicht so obendrauf geklatscht sind. Also, dass man so gleichzeitig denkt, haha, guck mal, die Assis, die dummes Zeug machen, aber auch, ich verstehe auch, warum sie dieses dumme Zeug machen und die armen Leute, dass sie gezwungen sind, so dummes Zeug zu machen. Und diese ernste Ebene ist ja trotzdem auch noch drin. Allgemein ist unglaublich hektisch, der Film, aber eigentlich in einem ganz guten Sinne fand ich ihn irgendwie hektisch. Er springt echt von hier nach da, nach dort, hat wenig Längen, fand ich. Hat mir echt super viel Spaß gemacht. Vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, dass diese Machart, also dieser echt wilde Mix aus verschiedenen Themen, Stories, Genres, eigentlich gar nicht so gut hätte funktionieren dürfen, wie er es dann aber irgendwie doch getan hat für mich am Ende.
Ja, fesselt einen schon, ne? Und kriegt einen auch, Max hat es, glaube ich, gerade schon angesprochen, auch irgendwie bei den Sportszenen dann. Das ist ja, ja, ich bin ja selber der totale Sportmuffel, vor allem beim Schauen auch. Also mich interessiert ja eigentlich gar keine Sportart richtig. Aber im Sportfilm möchte ich die Begeisterung dann spüren, ne? Das hat zum Beispiel dieser Rush total gut geschafft, finde ich, eine Begeisterung für Formel 1 zu wecken, obwohl das ja wirklich das, wenn wir ehrlich sind, das allerlangweiligste der Welt ist, so, ne? Formel 1. Und das hat zum Beispiel für mich Battle of the Sexes nicht ganz geschafft, zu zeigen, warum ist Tennis so toll. Und hier so, dass sie dann diesen dreifachen Axel steht, das ist so geil gefilmt, finde ich, weil auch die Idee, finde ich, clever ist, das erst normal zu zeigen und danach in Zeitlupe nochmal zu zeigen. Das finde ich irgendwie, also der hat so clevere visuelle Tricks auch gehabt, der Film. Und das ist gut, dass du es nochmal sagst, dass es auch gar nicht so absurd ist. Und dann ist das schon so ein bisschen dabei. Es sind natürlich Szenen, die schießen ein bisschen übers Ziel hinaus, wo sie sagt, ich war 15 und ist offensichtlich Margot Robbie mit Ende 20. So Aber das kauft man dem Film schon ab. Und was ich halt auch ganz geil finde, diese Geschichte ist natürlich bekannt, aber jetzt nicht so bekannt, dass die breite Masse jetzt genau weiß, was da passiert ist. Ne? Also meistens kriegt man es halt von diesem Film nochmal mit.
Ich glaube, in Amerika weiß man es schon, oder?
Genau, in Amerika. Aber in Deutschland finde ich, das ist halt so ein bisschen auch so eine Randnotiz. Die älteren Semester wissen das eher. Ich finde geil, dass man halt Kathi Witt nochmal irgendwann sieht im Film und dann so denkt, da haben sich so zwei ganz komische Linien bei mir im Kopf getroffen. So meine Oma, die immer großer Eiskunstlauf-Fan war und Kathi Witt-Fan und so weiter. Und dann hat dieser Satire-Film. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber ich komme bestimmt nochmal drauf.
Also ich wusste bis vor dem Film gar nicht, dass Eiskunstlauf, über was das überhaupt ist. Aber
ich fand auch gut, dass der Film, also dieser Fall, wie genau dieser Beinbruch abgelaufen ist, ist ja auch immer noch, so wie ich es verstanden habe, heutzutage noch so ein bisschen Interpretationssache, oder war es lange Zeit? Also wer genau jetzt daran schuld war? Und ich finde geil, dass der Film das auch für den Zuschauer auch so ein bisschen offen lässt eine Zeit lang und dann eine andere Interpretation nochmal liefert. Das fand ich unverschämt clever eigentlich.
Ja, ich fand es ganz gut. Ich fand es auch ganz clever, auch nochmal dieses Ding, so ein bisschen dieses Goodfellas-mäßige, ne? Also dieses, weil sie am Ende ja nochmal sagt, so was hätte ich denn, es gibt ja dann am Ende, dann gibt es ja diese Gerichtsverhandlung und dann sagt sie doch da auch nochmal ein paar Sachen. Und man als Zuschauer schon so denkt, ja, irgendwie kann man das nicht machen, weil die arme Wurst hat halt echt nichts anderes so richtig, ne? Also es ist so ein bisschen, das war so ein Gedanke, den ich so hatte, weil lass sie doch machen. Ist natürlich Quatsch auf eine Weise, aber das hat der Film irgendwie gut hingekriegt und das will ich eigentlich auch bei solchen Filmen so ein bisschen auch haben, dass ich mir denke, dass ich so ein bisschen drin bin und so in Perspektive auch so ein bisschen nachfühlen kann, so denke, scheiße, ja, war halt scheiße, so ist halt schwierig und du bist halt auch natürlich Opfer deiner Umstände, das entzieht dich natürlich nicht einer persönlichen Verantwortung oder deiner individuellen, aber das haben die schon irgendwie gut hingekriegt, das ist gut.
Ja, gut gemacht. Ich glaube, der Film, warum der auch nicht langweilig geworden ist, weil er auch thematisch auch so dicht ist. Du hast halt so viele verschiedene Facetten drin. Du hast klar diese, wie wir auch schon gesagt haben, diese klassischen Elemente von diesem Sportfilm. Tonja ist ja auch so ein bisschen der Underdog, ja, so die Rebellin, die sich nicht an die Konvention hält. Aber sie ist jetzt auch nicht so die klassische Anti-Heldin, finde ich so. Also es ging mir nicht so, dass ich die ganze Zeit jetzt auf ihrer Seite war und sie nur angefeuert habe im Laufe des Films. Nee. Und das finde ich eigentlich, das zieht sich durch viele Sachen in dem Film, dass er sich nicht so ganz festnageln lässt auf die eine oder die andere Perspektive, weil er ja auch so ein bisschen diesen Kniff benutzt. Alle Erzähler, die Erzähler wechseln ja teilweise als, wie sagt man das?
Sollen wir den Krankenwagen rufen?
Warte doch mal kurz.
Ich hab's gleich.
Dass ja alle Erzähler, die wechseln ja auch teilweise, als unglaubwürdig einführt. Es wird ja auch teilweise mit der vierten Wand gebrochen und die Leute reden mit den Zuschauern selbst und sagen dann, ja, aber das hat er jetzt gesagt, das musst du jetzt nicht unbedingt glauben, was du gleich siehst. Und das ist teilweise, fand ich das ein bisschen zu dick aufgetragen.
Das war nicht echt scheiße. Gut, das ist kurz einzuhaken, das hat mich echt rausgerissen, fand ich unnötig, hatte ich ganz vergessen jetzt, dass das passiert ist in dem Film. Ja. Da dachte ich mir so, da ist er sich ein bisschen zu selbstsicher in seiner Machart.
Das soll so witzig sein irgendwie, aber es ist halt irgendwie so, geht so. Ich ganz okay fand, waren die Szenen, wo sie in den normalen, also du redest ja jetzt davon, in diesen Fake-Interviews quasi, wenn sie dann kommentieren auf das, was die anderen gemacht haben, fand ich auch ein bisschen überflüssig. So, hätte es nicht unbedingt gebraucht, sodass dann halt irgendwann die Mutter nochmal mit so einem Einspieler kommt, so, was, jetzt wird hier mein Charakter aus der Story rausgefaced, was soll das denn? Habe ich wirklich nur einen müden Lächler für übrig. Was ich aber ganz interessant und weil auch dezenter eingesetzt fand, war so diese vierte Mauer Durchbrechungen. Sagt man das auf Deutsch? Schon, ja. Oder?
Ja. Gab nur eine Mauer, aber ja, erzähl weiter.
Ja, die Wände.
Es gab, in Deutschland gab es ja nur eine Mauer, aber in Amerika haben sie vier beim Theater. Ja. Und durch die eine kann man durchreden, anscheinend. Ich weiß nicht, ich das fand ich ganz gut eingesetzt. Ja. So.
Naja, ich finde es schon, ich fand dieses, ja, das hat auch nicht so gut gefallen. Das ist mir dann ein bisschen zu ulkig. Dann noch gepaart mit dieser flippigen, funky Mucke. Dann denke ich mir auch immer mal, okay, Leute, ist jetzt gut, so kommt mal runter, so ist jetzt ja, in Ordnung. Aber dieses Element, dass die Leute so sagen, naja, den Scheiß braucht ihr jetzt erstmal nicht glauben, oder so, fand ich ganz okay, weil das zeigt, soll ja auch, finde ich, so ein bisschen auch zeigen, diese, dass die Leute natürlich auch so ein bisschen, gut, wir von außen sagen, oder ich von außen sage, jetzt so ein bisschen verblendet sind, weil ich glaube, es gibt ja auch oft diese Szenen, die so sagt, ja, keine Ahnung, die anderen sind halt schuld. So, dafür konnte ich jetzt aber wirklich nichts, Und ja. Das ist ja so ein bisschen auch ihre Attitude, und das kommt sicherlich auch daher, dass quasi das immer so ein wichtiger Punkt war, wahrscheinlich ihrer Mutter gegenüber, immer klarzumachen, dass sie an irgendwas irgendwann mal nicht schuld ist und da möglicherweise, dass man sie irgendwann mal irgendwo mal aus der Verantwortung ziehen kann. Ja, fand ich eigentlich okay, aber hätte man vielleicht nicht 5-mal machen müssen.
Denkt ihr denn, dieser Film tut Nancy Kerrigan Unrecht, weil er ihren Beinbruch in so einem Comedy-Film irgendwie ein bisschen abfeiert, der von zwei Dullis begangen wird?
Ist das
ich habe mich nicht in die Psyche von Nancy Kerrigan.
Ja, ist eine Debatte auf jeden Fall. Also sie hat sich, glaube ich, auch gar nicht dazu äußern wollen. Sie sagt, sie hat sich jetzt davon wegbewegt und
wie
sowas.
Wie ging das denn bei der weiter? Also war für ihre Karriere dann vorbei, oder konnte sie irgendwie
die ein paar Jahre später? Die haben nochmal diesen einen Wettbewerb da beide gemacht und dann auch beide, glaube ich, nichts mehr getan. Genau, Tonya Harding, weil sie gebannt wurde, und Nancy Kerrigan hat dann, glaube ich, einfach das weitergesucht, so ein bisschen. Ja.
Okay.
Nach dieser großen Olympia-Sache.
Ja,
ich finde, der Film
halt,
baut
also sie äußert sich halt nicht, währenddessen Tonya Harding wohl diesen Film jetzt auch wieder als Sprungbrett benutzt, weil es jetzt öffentliche Aufmerksamkeit gibt.
Oh
und
Gott.
Ich habe so ein paar oder so Leute, die das halt im Sport lange verfolgt haben, die meinten halt so, dass der Film halt, dass das halt gar nicht geht, ne? Weil diese Tonya Harding, die halt irgendwie, weiß ich nicht, total verlogen ist oder sowas, jetzt dadurch halt abgefeiert wird und abgekultet wird, und die andere, der eigentlich Unrecht getan wurde, die ist jetzt halt so eine schlechte Witzrandbemerkung in der Geschichte, so. Fand ich ganz interessant. Aber es ist ja bei Death of Stalin wird es noch stärker. Es sind natürlich zwei Filme, das hast du ja immer auch so ein bisschen beim Biopic, dass du dich eigentlich müsstest du jetzt nochmal die Biografie lesen von der Person, um dann eine ganz dezidierte Aussage treffen zu können. Das habe ich jetzt nicht gemacht.
Ja, für die meisten Zuschauer ist, glaube ich, diese Frage echt unwichtig. Und ich finde auch, dass der Film selber genug Distanz eigentlich aufbaut durch halt diese krasse Humorebene, durch diese Erzähltricks, dass sie die verschiedenen Erzähler, und dass das alles nicht unbedingt glaubwürdig ist. Ich glaube nicht, dass das jetzt so, weiß ich nicht, krass wichtig ist für das Seherlebnis, sodass man sich da irgendwie drüber Sorgen machen müsste. Da gibt es ganz andere Filme, wo man sowas aufmachen muss,
ich glaube,
ob das, da Leuten Unrecht getan wurde.
Ja, ich glaube, das Wichtige ist, also ich finde die Perspektive schon nachvollziehbar. Wichtig ist ja, dass der Film, und wie es ja auch dann im echten Leben geschehen ist, dass es ja aber auch verurteilt wird, sozusagen, das Verhalten des Hauptcharakters, oder? Also dann, ich glaube, damit tut dann der Film ja auch, erfüllt dann ja auch seinen Zweck, er hört ja dann nicht irgendwie am Höhepunkt irgendwie auf, sondern geht bis zum Ende und sagt halt, jo, und dann, das hat übrigens dann auch dazu geführt, dass du einfach absolute Persona non grata geworden bist, und das ist der Aufstieg und Fall von so einem Charakter, von so einer Schiller-Gestalt irgendwie zu zeigen, finde ich schon total in Ordnung. Dass es natürlich auch Leute gibt, die darunter gelitten haben, ist so ein bisschen auch klar. Also da könnte man ja keinen Historienfilm drehen. Also weil die Leistung der deutschen Soldaten beim Soldaten James Ryan total geschmälert werden. Also zum Beispiel, finde ich. Also es ist völlig.
Ich mache jetzt schon mal die Bewertung, dann könnt ihr noch Sachen sagen, die euch zum Film einfallen. Deswegen hast du Bucky gesagt. Ja, Sebastian Stan, ne, der Bucky Winter Soldier spielt, ist da
der
ihr.
Der Winter Soldier, habt ihr das nicht gecheckt?
Ja, gut. Was?
Habt ihr die Referenz nicht verstanden vorhin, Bucky?
Nee, habe ich nicht gecheckt.
Nee, auch nicht.
Und jetzt habe ich es aber dann nochmal gesehen, was du meintest. Ich fand den überragend, den Typ. Also es gibt natürlich dann für die Mutter gab es großen Beifall, auch für Margot Robbie, aber ich fand ihn in dieser Rolle auch geil, weil ich ja auch die Geschichte nicht so gut kannte und dann gar nicht wusste, was für eine Riesenrolle er da noch spielt. Ne? Am Anfang dachte ich so, okay, das ist halt ihr Highschool-Sweetheart. Und da fand ich cool, dass man ihn so durch die Jahre auch gesehen hat und auch bei so sexueller und häuslicher Gewalt und so, nee, nicht sexuell, sondern häusliche Gewalt, die da ja auch vorkommt. Ich fand, dass der Film so die Sachen so ein bisschen weiter gedreht hat und hat wirken lassen. Ne? Ja, er hat mich geschlagen, aber ich habe auch zurückgeschlagen, und das ging dann so 15 Jahre. Das finde ich irgendwie, das fand ich interessant, einfach auch zu sehen. So, was macht der Film daraus? Wie schafft er es, das auszuhalten, diese Spannung? Also mir hat es ganz gut gefallen. Ich gebe 7 von 10 Punkten.
Ja, schließe ich mich an. Hier wurde auch wirklich was gewagt. mit diesem Stoff. Und ja, ich finde, man hat da auf ganzer Linie, glaube ich, einfach echt triumphiert mit diesem Stoff. Hat das einfach top umgesetzt. Also 7 Punkte und auch, ja, eine Empfehlung. So ist es. So schnell kann es gehen.
Ich gebe auch 7 Punkte. Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde unbedingt. Also irgendwie, das ginge mir. Also es ist kein schlechter Film, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass es mir jetzt so viel gebracht hat, den geguckt zu haben irgendwie. Weil dafür ist dann doch die Story gar nicht so krass, finde ich, glaube ich dann doch irgendwie. Ich meine, da hat irgendwer hat jemandem anderen aufs Knie gehauen. So, das ist...
So, komm in der Welt von Horst Lukas Diesel. Sich darüber markieren, dass einer sagt, fand ich ganz geil.
Eigentlich wie
deiner Welt, da wäre ich manchmal gerne, auf dieser Sicht, so, wo das so jemand hat für jemanden das aufs Knie gehauen.
Das ist es eigentlich.
Ja. Ja. Auf Stalin, ja, ist einer gestorben halt. Ne? So.
Ja, gut. Ich mein, jetzt hast du die Kritik schon vorweggenommen, die ich hatte.
Ja, sie wurde nicht mal erschossen, Nancy Kerrigan. Eigentlich kann es kein guter Film sein. Nee, ich fand den Film wirklich, wie gesagt, herrlich. Es ist ja neben diesem Sportfilm und neben dem Biopic ja auch noch, sind auch noch andere Sachen drin. Also die Institution Profisport an sich, wie fake das alles eigentlich ist, dass es halt eben nicht nur auf Leistung ankommt, dass halt so hart diskriminiert wird, ist da ja noch drin. Die Abrechnung mit der Medienlandschaft ist da noch drin, die halt echt verzweifelt versucht, immer den nächsten Skandal zu finden. Dann eben dieser Gangsterquatsch, den wir schon angesprochen haben, das hat mich echt auch an Fargo teilweise erinnert, also ja, mehr die Serie als den Film. Mit irgendwie Bodyguards und Agenten und Hitmen, die aber echt die letzten Dullis alle sind.
Ja, stimmt.
Ich fand es so reichhaltig, ich habe mich da so wiedergefunden, ich habe so viel gelacht. Ich muss sagen, selten war auch ein Oscar verdienter als für Allison Janney. Ich fand die so krass gut. Also natürlich ist sie ein schrecklicher Charakter, aber sie hat für mich konsequent jede Szene gestohlen. Für mich wahnsinnig geil, der Film. Ich habe Amerika Malte schlägt zu und gibt 8,5 Punkte.
Wow. Nice. Ich fand sie tatsächlich nicht so stark, wie sie gemacht hat. Also ich fand es okay, aber ich fand war nicht so facettenreich, das Spiel, um das jetzt einfach nochmal hier reinzudrücken in meiner Abmoderation. Wenn ihr Altonia gesehen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an derpencast@gmail.com und dann lesen wir uns dann durch und dann melden wir uns nochmal. Ihr könnt uns auch unterstützen auf Patreon, auf Steady oder direkt auf PayPal, ein bisschen Kohle überweisen an uns.
Immer her mit den Matten.
Für unser Redneck-Dasein irgendwie bei den großen Podcast-Meisterschaften am Ende ausgebuht werden, weil wir uns unser eigenes Kostüm nähen müssen. Nein, da könnt ihr uns schön Geld geben, dann können wir selber eins
Podcast-Meisterschaften. Das wäre so die wackeste Veranstaltung.
Scheiße, Alter. Direkt.
Wer kann mehr dummen Scheiß reden? Ja, ich glaube wir. Also ich glaube, ich rechne uns ganz gut.
Ich würde ja irgendwann immer noch gerne einmal ins Guinness Buch der Rekorde kommen mit dem Podcast. Einfach für so eine 48 Stunden Durchmoderation.
Mit den Schlafcast vielleicht, kann man darüber.
Ja,
irgendwie 12 Stunden pennen oder so schon. Wer pennt schon so lange? Ich schaff's.
Ja, wer pennt lange? Stalin.
Ja, genau. Und das ist ein super Stichwort, denn jetzt geht's ja auch genau um Death of Stalin.
Also ich möchte das natürlich zurücknehmen, weil ich weiß nicht, wer gerade mithört. Stalin hat natürlich viel gearbeitet, wenig geschlafen, war ein Karrieremann. Also nicht, dass da jetzt hier, also dass Putin, ich sag gar nichts gesagt.
Die Mauer ist gefallen, Max, schon.
So, gut, Leute.
Welche der vier?
Man weiß es nicht mehr, ne? Wir brechen hier wirklich die Schallmauer. So, das auf Stalin. Es kommen immer mehr dazu, so ist es. Ist, ja, eine Polizsatire. Political Satire Comedy heißt es, glaube ich, Film wird mit dem Regisseur, ja, Armando Iannucci, der war Showrunner. Ja, italienischer Name, das ist immer, eigentlich immer ein Gag, so, wenn man möchte.
Das ist schon ein bisschen so.
Klingt wie ein Motorrad. So, und fuck, Leute, so geht das nicht. So, der hat einen Film gemacht, der hat auch vorher schon Veep, die amerikanische Erfolgsserie Veep, geshowrunnt, glaube ich, über 4 Staffeln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mit an Bord sind unsere Freunde Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, Rupert Friend, Jason Isaacs, also wirklich viele Leute, man kennt sie alle, große Namen, Jeffrey Tambor natürlich, und das Ganze basiert auf der französischen Comic La Mort de Stalin, würde ich mal, der Tod von Stallone. Und da geht es um den Tod vom, dem Führer der Sowjetunion, Sylvester Stallone, im Jahre 1953. Und geht los. Der Film startet während einer Radiosendung. Es wird aufgeführt, ein Stück von Mozart, ein Klavierkonzert. Und Stalin höchstpersönlich hat gesagt, er möchte davon bitte eine Aufnahme bekommen. Ja, und jetzt wird's natürlich verrückt, da geht was schief und dann muss das Ganze nochmal wieder gestaged werden, ne? Dann müssen sich die Leute nochmal hinsetzen und steht so ein bisschen dafür, ja, wie es eben in der Diktatur sozusagen so ist, ne? Man das wie auch in einer Scheindemokratie, wie man es auch in der DDR hatte, da wird dann gerne mal so getan, als ob, sag ich mal, ne? So ein bisschen wie im Showbusiness, nur als Diktatur, könnte man eigentlich sagen. Ja, Leute, ich habe euch verwirrt, ich rede weiter. So ist es, viele komische Sachen passieren und man kriegt raus, ja, die Pianistin Maria Judina, gespielt von Olga Kurilenko, hat aber so ein bisschen Beef mit Stalin. Warum? Leute, ich sag's euch, wie es ist, der Mann war ein Arschloch, ne? Also hat viele Leute auf dem Kerbholz, viele Leute umbringen lassen und unter anderem hat auch sie und ihre Familie unter seiner Ägide leiden müssen. Und so kommt es, dass es zum einen diese Aufnahme tatsächlich dann doch noch zustande kommt, nachdem man gefühlt 2 Stunden lang witzig versucht zu erklären, wie schwierig das gerade ist, das nochmal neu zu stagen. Aber sie schafft es da so eine Notiz reinschlüpfen zu lassen in diese Pressung. Und Stalin höchstpersönlich hört sich das Ganze an auf seiner Dacia. Ja, und fällt tot nach hinten über. Einmal, weil die Musik so schön ist, aber auch, weil er lesen muss, dass er das Land ruiniert hat. Das ist natürlich schrecklich und das geht natürlich los. Das große Ränkespiel. Ränkespiele und Intrigen um die Nachfolgerschaft des großen Anführers der Sowjetunion, Josef. Und ja, da ist natürlich ganz schön was los. Das kann man sich sicher gut vorstellen. Und meine Frage an euch, um das abzukürzen, dope or nope? So, Leute, was ist los? Ja, was sagt ihr?
Ich fand das so ein bisschen wie deine... hast du sehr clever gemacht, den kleinen Meta-Kommentar nämlich versteckt.
Danke.
Weil so wie deine Einleitung war, ist auch der Film. So, es passieren halt Sachen. So, aber es ist nicht so interessant. Es ist auf Dauer ein bisschen langweilig. Und die Gags sind der Hammer, die Schauspieler sind der Hammer, aber es sind sehr wenig Gags dann doch auf die 2 Stunden gestreut. Und so insgesamt, ja, sind es halt viele Typen im Anzug, die sich unterhalten, wer jetzt was macht. Und irgendwie, es ist nicht unbedingt ein schlechter Film, aber ich war enttäuscht, weil ich habe einen Hammerfilm erwartet.
Ja. Ja,
und den habe ich nicht bekommen.
Das Ding ist, ne, erstmal ist es ein Film, bei dem man sich wirklich ganz toll in die Nesseln setzen kann, weil man natürlich keine Ahnung von russischer Geschichte hat, was genau nach Stalins Tod passiert ist. Seitdem ihr habt euch das noch angelesen. Der Gag, ne? Dass die alle mit der heftigsten englischen Akzentin sprechen.
Das ist der Hammer.
Und halt Amerikaner und Engländer sind, obwohl sie Russen sein sollen, finde ich, ist wirklich groß, ist wirklich ein Knaller eigentlich. Also da habe ich nur Lob für über, weil ich gerade in diesem aktuellen Diskurs um so Appropriation, Repräsentation und sowas, finde ich das einfach mal ganz geil. Also für mich ist das fast so ein Meta-Kommentar auch auf, wie ist das, Ghost in the Shell oder sowas, ne? Wenn man einfach sagt, oder auch auf Gods of Egypt, ne? Wir sagen, wir machen das einfach mal halt völlig übertrieben. So wäre es vielleicht auch witzig zu sagen, wir machen noch mal Black Panther, aber mit Weißen. Das ist so, also weiß ich, warum nicht? So, ne? Das Ding ist natürlich, da sind die Russen natürlich eine gute Adresse, der du irgendwie so vor die Tür scheißen kannst und keiner regt sich so richtig auf, ne? Im Westen, weil ja alle immer so ein bisschen Russland seltsam
finden. Russland ist der Film halt auch verboten. Also insofern
Genau, das ist halt auch interessant, ist auch eine Frage, ob der Film halt sich quasi über Russland lustig macht oder nur so auch sein. Also könnte man den Film quasi so machen über etwas, was sich in Kenia abgespielt hat oder sowas, ne? Weiß ich nicht, ist halt so die Frage. Ich finde es aber gerade witzig, weil Lars Eidinger hat auch letztes Jahr in diesem Film Mathilde den Zar Nikolaus II. Gespielt und da gab es ja auch so einen riesigen Shitstorm. Ja. Und deswegen finde ich das gerade in diesem Licht nochmal ganz geil. Das Problem für mich ist ein bisschen, ich kenne mich historisch mit der Materie nicht so gut aus. Ich habe jetzt in einem Guardian-Artikel gelesen, dass vieles nicht stimmt, was da erzählt wird. Das sind aber oft auch so Rollen. Also welche Rollen hatten diese verschiedenen Charaktere wirklich jetzt in diesem System und so, ne? War der eine wirklich jetzt der Chef der Geheimpolizei, nee, der hat das Amt eigentlich schon 3 Jahre vorher aufgegeben. Also es wird sich so ein bisschen was hingeschustert, damit es passt. Ich habe das Gefühl, man wird, um so einen Marketing-Spruch zu benutzen, nicht abgeholt. Also man checkt echt nicht gut, wer ist hier genau wer und was wird eigentlich gerade erzählt. Und ich hätte mir gewünscht, doppelte Gagdichte und mehr so Guy Ritchie, Edgar Wright, vielleicht auch so Martin McDonagh Kniffe, um mir immer wieder zu erklären, wer ist gerade wer, warum ist das gerade lustig. Ja. Weil dann glaube ich auch, du hast gerade gesagt, du hast einen Hammerfilm erwartet. Ich glaube, es hätte ein Hammerfilm sein können. Aber ich habe immer ab und zu gelacht und dann habe ich es nicht richtig verstanden.
Mir war hier beim Gucken, ich muss dazu sagen, es ist schon ein paar Wochen her. Ich habe den damals während der Berlinale geguckt, auf Deutsch. Mir ist das gar nicht so klar geworden, dass das jetzt eine reale Storyline persiflieren sollte. Für mich hatte das die ganze Zeit nur den Eindruck, dass eben, ja, die Charaktere, diese ganzen alten, fetten, weißen Männer, die um die Machtkämpfe betreiben, dass das mehr so, dass da eine generelle Persiflage dahinter steckt und nicht unbedingt bezogen auf genau eine historische Vorlage. Und als das fand ich es eigentlich sehr lustig. Ich weiß auch nicht, inwiefern der dann auf Englisch nochmal an Gag-Qualität gewonnen oder verloren hat. Ich fand aber, dass die Schauspieler das so geil, diese Rollen ausgefüllt haben. Ich fand die alle so stark, auch also was da an Körperkomik auch drin ist, an Wortwitzen. Ich fand auch die Gagdichte gar nicht so niedrig damals. Also das sage ich jetzt so aus Erinnerung, wie gesagt, ein paar Wochen her. Ich fand nur, dass es an sich als Polit-Satire dann sehr zahm war. Also das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt so völlig über die Stränge geschlagen hat oder beziehungsweise man hat so viel über die Stränge geschlagen, dass es nach einer halben Stunde auch nicht mehr so geschockt hat, wenn der Nächste erschossen wurde, weil er was Falsches gesagt hat. Ja. Alles in allem so ein bisschen Banane, aber sehr lustig dabei. Ist so mein Vorfazit.
Ich finde, was der Film gut macht, ist so diese diffuse Vorstellung, die es, glaube ich, auch gibt bei manchen Leuten, in Bezug auf die Sowjetunion und vielleicht aber auch auf die DDR, dass alles so ein bisschen kuschelig ist, so ein bisschen roter, also wahrscheinlich mehr bei der Sowjetunion als DDR, aber so ein bisschen kuschelig, so roter Samt, Wodka und so ein bisschen Diktatur, aber irgendwie ist es auch alles ein bisschen niedlich. Und der Film, finde ich, kriegt es gut hin, diese Stimmung zu erzeugen und dann zwischendurch sterben halt Menschen. So, und das kriegt er irgendwie ganz gut hin. So eine eigenartig, habe ich nachgelesen, skabröse Stimmung herzustellen. Oder man könnte auch sagen, so ein bisschen so das Gefühl, oder ich würde es beschreiben, ich habe es mir als in meiner Notiz stehen, eigentlich stehst in so einer Leichenhalle und manchmal erzählt einer einen Witz und eigentlich so, du bist eigentlich kurz davor, laut loszulachen. Aber dann merkst du, ah shit, irgendwie haut's nicht hin. Das finde ich ganz geil, dass, wenn es um den Humor geht, der Film immer so anteast, dass gleich ein Hammer-Gag kommen könnte. Aber er will halt auch nicht zur kompletten Comedy werden und will, glaube ich, auch die großen, witzigen Momente auch nicht. Und bricht selbst dann davor immer wieder ab. Und das finde ich, das erfüllt natürlich nicht unbedingt den Spaßvogel in mir mit Freude. Aber ich finde das, dass man das stilistisch so gemacht hat, künstlerisch echt stark. Auch jetzt mal unabhängig von meinen Präferenzen. Ich finde das schon krass eigentlich. Also das trägt wirklich zu dieser Grundstimmung bei, die diesen Film zieht, die schon so ein bisschen horrormäßig eigentlich ist. Auf eine Weise. So.
Ich glaube wirklich, was Christian schon gesagt hat, dass das Hauptproblem für mich wirklich war, dass ich einfach nicht wusste, wer jetzt genau was will. Hm. Und irgendwie dann auch nicht so ganz verstanden hab, wer redet jetzt gerade mit wem und warum und was wollen die wirklich und wo sind jetzt genau die Loyalitäten? So, weil ich meine, gut, bei dem einen ist klar, so der macht irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding, aber wann die anderen dann sich wie dafür entscheiden, jetzt gegen den vorzugehen und was weiß ich nicht was und so, das kam für mich immer genauso überraschend wie für die Leute, gegen die geplottet wurde, quasi, dass jetzt die Leute gemeinsame Sache machen oder gegeneinander sind. Weil es halt echt, es sind halt, wie viele Leute sind da in diesem Zentralkomitee? 8 oder so?
Ja.
Und die kriegen alle einmal kurz einen Freeze-Frame mit Name und...
Ja, da dachte ich auch so, okay, da hätte ich jetzt schon mir Notizen machen müssen.
Genau. Wirst du halt einmal ganz kurz eingeblendet, ja okay, das ist halt irgendwie der, was weiß ich was, Verteidigungs-Heini oder so und dann war's das so. Und danach, die reden sich auch immer dann mit ihren Vornamen nur an und so und irgendwie... es geht so ein bisschen alles in einem Brei unter und deswegen versteht man, glaube ich, in der zweiten Hälfte auch viele der Gags schon gar nicht mehr, eventuell, naja. Weiß ich nicht genau. Das fand ich ein bisschen schade, weil an sich ist an dem Film nicht so viel auszusetzen. Der sieht irgendwie gut aus, diese ganzen Uniformen und so sehen irgendwie, ich weiß nicht, ob die realistisch sind oder so, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Es sieht auch aus, als ob es
das Set-Design ist, der Wahnsinn. Echt der Knaller, ne?
Das muss es sieht so aus, als würde es wirklich in dieser Zeit spielen und so. Also da ist schon vieles richtig gemacht. Aber ja, der Film rast so an einem vorbei irgendwie, obwohl gar nicht so viel passiert. Also obwohl nur Männer, weiße, alte Männer miteinander reden, ist der Film dann zu schnell. Also weiß ich nicht, irgendwie komisch. Aber ja, weiß ich nicht.
Für mich waren es mehr so die kleinen Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Diese kleinen Setups für einfach blöde Witze, also wie sie jetzt zu acht versuchen, diesen toten Stalin irgendwie irgendwo hinzutragen. Oder wo sich so zwei Pärchen parallel in einem viel zu kleinen Waldstück versuchen zu intrigieren und dann irgendwie ein Wettrennen anfangen müssen, wer als erstes an der Tür ist. Und so weiter. Das sind einfach so kleine blöde Gags oder ganz am Ende auf so einer Zeremonie, wo dann so Leute versuchen, so unauffällig Position zu wechseln. Hammer. Das ist halt einfach so, das sind so geniale kleine, ja,
sehr gute Gags. Visuelle Comedy drin.
Ja, visuelle Comedy, genau. Da merkt man vor allem auch, dass Iannucci einfach mega Erfahrung hat, so was dieses Polizsatire irgendwie angeht, dass sie halt, dass man die Leute immer so ein bisschen zu blöd machen muss, aber das dann immer wieder brechen muss, indem man dann auch nochmal zeigt, dass sie Macht haben und dass es da schon auch echte Arschlöcher sind und nicht nur, weiß ich nicht, die Marx Brothers, die einen neuen Sketch machen oder so. Dieses Gefühl, das hat einfach Iannucci gut vermittelt in diesem Film, was da viel mehr von den genauen Intrigen und den Machtverhältnissen, wovon ihr jetzt geredet habt, ist bei mir auch nicht hängen geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist für mich auch die Frage, für mich selber war das, glaube ich, auch gar nicht so durcheinander. Ich habe mir da relativ schnell zügig gesagt, ich gebe es auf, weil der Punkt irgendwie klar ist, dass hier Ränkespiele betrieben werden und hier irgendwie... Ja, die Leute auf jeden Fall vor wenig zurückscheuen irgendwie. Ja. Und
das hat mich so ein bisschen
der Punkt war klar.
Es hat mich ein bisschen an Burn After Reading erinnert. Weil das war auch so ein Film, wo ich diese ganzen Machenschaften überhaupt nicht verstanden habe, aber manchmal war es ganz witzig.
So. Das ist der unklasse Film alle. Ja, genau. Ja.
Ja, ich dachte dann immer so, aber dafür ist der Film dann so düster. Also wenn ich nicht verstehe, was hier genau passiert... Warum ist das dann alles so tragend und so schwer? Ne? Also wenn ich nicht verstehe, was passiert, dann macht es so eher witzig. Also ich hätte mir, glaube ich, einen anderen Film gewünscht. Ich finde es aber ganz cool, Max, dass du das sagst, dass du das so ein bisschen als auch Sicht auf die Zeit siehst oder auf die Verklärung der Zeit. Gerade Stalin wird ja immer noch stark verklärt, hat auf jeden Fall... Moment, wie heißt der Dude? Richard Overy im Guardian geschrieben, in diesem Artikel, wo er nochmal quasi sagt, also der Autor erinnert sich quasi selber so, dass er noch weiß, wie es war, als seine Eltern Fernsehen geschaut haben und Stalin war gerade gestorben und was das noch in Amerika ausgelöst hat. Und er sagt, dass aber halt in Russland immer noch halt Bilder von Stalin überall hängen und sowas, ne? Obwohl der halt unfassbare Verbrechen auch begangen hat.
Ich habe gelesen, irgendwie 37% der Russen, sage ich mal, haben ihn in guter Erinnerung quasi laut einer Umfrage und nur 17% negativ.
Ja, ich erinnere, dass wir mal eine russische Austauschschülerin hatten zu Schulzeiten und die im Geschichtsunterricht mit unserer Lehrerin aneinander geraten ist, weil es irgendwie, wir waren Zweiten Weltkrieg unterwegs und irgendwie ging es dann auch mal kurz darum, dass aber Stalin da auch irgendwie, dass da auch viele Russen auch unter ihm gestorben sind einfach, ne? Systemgegner und so weiter und da gab es einen heftigen Disput, der nicht gelöst werden konnte. Ja, es war ja, ich hab auch nochmal nachgelesen, dass ja Brezhnev, der hier von Buschimi gespielt werden sollte, der ja wohl eigentlich, als er hat ja dann nach Kuschnow, Stalin oder? Das Amt übernommen.
Khrushchev.
Eigentlich zu dieser Entstalinisierung ja nicht beitragen wollte. Das wurde dann aber nach seiner Ära dann auch quasi auch wieder schön mal zu den Akten gelegt. Ist schon ein spannendes Kapitel bis heute. Ja, wenn ihr auch Stalin cool findet, dann ruft doch an.
Ich wollte euch nur fragen, ob ihr findet, dass dieser Film irgendwie anti-russisch ist oder dass man das... dass es unfair ist, so ein bisschen Russland ging. Also, dass man ist quasi so, Russland ist der Staat, auf dessen Kosten kann man die Gags ja bringen. So, da kann man sagen, das waren alles irgendwie Idioten früher, aber wenn man jetzt weiß ich auch nicht, wenn es jetzt Tansania wäre oder sowas, so, dann ginge das nicht oder sowas. Ist das ein bisschen, sind wir, ist der so ein antirussische Ressentiment so krass in der Popkultur drin, dass das irgendwie auch ein bisschen doch assi ist vielleicht sogar, dieser Film, der ist ja tatsächlich in Russland auch verboten.
Ich finde, ich hatte mir tatsächlich als Notiz auch aufgeschrieben, ich finde eigentlich, abgesehen von der Ausstattung, hätte der Film aber genauso gut in jedem anderen totalitären System spielen können, ehrlich gesagt. Ich finde nicht, dass der in irgendeiner Form antirussisch eigentlich ist, so in seiner,
naja,
in den Strukturen, die dann natürlich nachgeahmt werden, meinetwegen, findest du das schon? Okay, also sag mal, das ist vielleicht spannender.
Naja, es ist halt, naja, ich finde, was heißt antirussisch? Glaube ich nicht, aber es ist halt schon so, dass halt die Leute wie die allerletzten Dullis da dargestellt werden, auf ihre Art und Weise, diese komplette Führungsriege. Und in dem Moment, wenn du weißt, dass 37% der Russen Stalin positiv gegenübergestellt sind, dann kannst du dir auch an allen Fingern abzählen, dass 37% der Russen sich über diesen Film aufregen
werden. Ja, das ja.
Ob sie damit recht haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist schon eine Provokation.
Das ist halt Polizatire, ne? Klar. Also ich meine, ja, gut.
Ja, ich sehe da auch nicht so den großen Unterschied wie zum Beispiel Veep, wo ja das amerikanische System halt so komplett aufs Korn genommen wird. Ich glaube, ich bin da eher bei Max, also das totalitäre System an sich wird halt krass auf die Schippe genommen und da ist Russland natürlich einfach ein sehr einfaches Aushängeschild, weil du halt auch von der Kultur, wie wir sie hier aus dem Westen zumindest wahrnehmen, natürlich mit vielen Klischees einfach arbeiten kannst, halt mit diesen beknackten Uniformen, mit Wodka trinken und mit was auch immer, mit Akzenten, obwohl sie es ja nicht mal gemacht haben. Ich glaube, das ist mehr so, das ist halt quasi the low-hanging fruit irgendwie, oder? Also einfach, da kannst du halt, kannst du pflücken, sag ich.
Ja. Mir hat die Idee ganz gut gefallen, ich bin in den Film aber nicht richtig reingekommen, deswegen gebe ich nur, ihr habt das doch auch mal so etabliert, ne? Eigentlich müsste der Film 8,5 von 10 haben, aber bei mir persönlich hatte nur 6 von 10, weil ich das nicht so interessant fand, aber ich finde diesen Ansatz und den Gag echt gut, aber ich fand es nicht so unterhaltsam und habe auch nicht so viel dabei gelernt.
Ja, gelernt echt wenig. Also sehr, sehr einfaches Fazit. Ich hab viel gelacht, aber ich glaube nicht, dass der Film außerhalb von Comedy-Aspekten besonders großen Mehrwert hat. Eigentlich. Also 7 von 10 von mir.
Von mir gibt's. Das habe ich ja auch eingeführt, sehr gut. Der Film müsste eigentlich, für das, was er ist, hat er 7,5 Punkte verdient, finde ich. Aber in meinem Universum ist es trotzdem so ein bisschen so, dass die Stimmung alleine, also auch wenn ich das künstlerisch toll finde, mein persönliches Gefühl doch so ein bisschen war, mir hat hier noch ein bisschen was gefehlt. Und deswegen gibt's von mir da 6,5 Punkte und das ist auch in Ordnung. Aber trotzdem finde ich ganz spannend und ich weiß, es wird Leute geben, die werden da lachend schenkelklopfend im Kino sitzen, glaube ich. Deswegen, kann man mal probieren. Ne?
Ja, ich würde vielleicht warten, bis man ihn im DVD-Laden eures Vertrauens ausleihen kann. Klauen oder ausleihen bei, wie heißen die?
Blockbuster.
Blockbuster zum Beispiel. Guckt ihn, macht auch, was ihr wollt. Guckt ihn euch an, guckt ihn euch nicht an. Ich finde ihn so mittel, ich gebe 6 von 10.
Habt ihr noch, würde mich noch interessieren, Gags, die euch besonders gut gefallen haben? Also ich fand ganz geil, wo sie diesen Palast abgeschottet haben und dann, das heißt sozusagen, die Stadt und dann so no one gets in und es kommt halt so ein Typ mit so einem absurd großen Hut vorbei und dann sagen so, Herr, especially you. Also der dreht sich halt so beschämt um. Und ich fand auch so geil, wie sie diesen jungen Arzt immer gefragt haben, how old are you? Und er so, I'm 20.
I'm really old. Nein. No, you're young. meine Lieblingsszene war, wo der eine der Typ zu den anderen meinte, er hat irgendwie Daten, die alle hier an, also hier all of you halt irgendwie irgendwie in den Dreck ziehen könnte und dann geht er weg und dann diskutieren die anderen darüber, wen er denn jetzt meinte. Und der eine ist der festen Überzeugung, dass er all of you halt alle außer ihnen meint. Und das geht dann halt so bestimmt eine Minute oder so und am Ende sagt er, all of you can kiss my Russian ass, all of you, und macht nochmal diese Bewegung. Da habe ich mich ein bisschen wiedergefunden und
schon ich fand das witzig. Ich glaube, irgendwo da finde ich mich wieder. So ist es. Die Russen.
Ja, witziges
Zeug. Der Herr Stalin. Ist ab jetzt in den Kinos, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr das schon getan habt oder noch vorhabt zu tun, dann schreibt uns danach gerne eine Mail an derpencast@gmail.com und wir kommen zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme, ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Fresh Ducks, na und ob?
Wir haben viel über Movies getalkt, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ich habe mittlerweile, na gut, eine Folge fehlt mir noch, aber das soll dieser Empfehlung keinen Abbruch tun. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, dass ich es vorhabe, es zu gucken, aber ich habe Planet Earth 2 bis auf eine Folge geguckt und es ist echt einfach.
Ist das nicht auch ein Kinofilm?
Geil, nee, du meinst Unsere Erde 2 kommt jetzt dann zu Ostern, das werde ich mir auch angucken. Aber Planet Earth 2, die BBC-Serie, wieder von David Attenborough, kommentiert, wie auch schon Planet Earth 1. Der Soundtrack ist von Hans Zimmer und Radiohead zusammen. Und es ist einfach geil. Hey,
nicht.
Und ich auch beide nicht, aber hatte ich.
Hans Radiohead.
Okay. Hans Radio.
Hans Ruhm und Radiokopf.
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall ist es echt der Wahnsinn. Also die haben ja diese zweite Staffel gemacht, weil sie gesagt haben, okay, es gibt so viel geile Kameratechnik und bessere Kameras und Drohnen und was weiß ich was, dass wir einfach dasselbe quasi nochmal machen können, bloß halt in tausendmal geiler. Und es ist halt wirklich so. Also die Aufnahmen sind echt der Wahnsinn teilweise. Richtig geil. Soundtrack ballert natürlich. Hans Zimmer, ist ja klar. Und ich kann echt nur empfehlen, es ist richtig geil. Eine Folge ist immer eine Stunde lang und man ist echt gut unterhalten. Man sieht einfach geile Tiere, ne? Herrlich. Ich glaube, ich will nie wieder was anderes gucken als Naturdokus.
Ja, das sage ich mir auch
immer. Ja, kann ich dir noch Wildes Deutschland empfehlen, auf jeden Fall.
Ja, da habe ich ja auch schon ein bisschen. Aber Planet Earth ist ein bisschen internationaler. Da sieht man auch mal was anderes als irgendwie so eine Feldmaus.
Schildkröten gibt es auch in Deutschland.
Pinguin zum Beispiel.
Braunkohle wird renaturalisiert. Das ist alles ganz.
Also in Berlin ist den ganzen Tag Mäuse, ne? Sei mal wie das.
Also Mäuschen.
Ja. Sag mal einer noch was anderes. Ich überlege noch kurz.
Ich habe Axiom Verge gespielt. Ein Spiel, was eine einzige Person entwickelt hat. Es ist so wie Metroid. Diese 2D-Metroid, Super Metroid und sowas, was man über das kennt. Habe ich noch nie eins durchgespielt, weil ich es immer zu wirr irgendwann fand. Die Wege, außer den 3D-Ableger Metroid Prime. Ist gut. Kann man. Ich bin ja, war ja in Marokko vor zwei Wochen und da. Zocken im Urlaub ist gut, wenn man auf so wie ich zum Beispiel ankommt am Flughafen und dann 5 Stunden auf den Nachtzug warten muss und du musst wach bleiben, aber
du musst 5 Stunden auf den Nachtzug warten.
Genau, also ich bin um 5 angekommen und
warum hast du nicht einen Tagszug genommen einfach?
abgefahren, gar nicht so viele nach Marrakesch und dann schön sich da dann in Tangier an den Bahnhof gesetzt und 5 Stunden Switch gespielt, herrlich. Ja, Axiom Verge kann ich nur empfehlen, das ist ganz gut.
Ja, nice. Oh, ich war zum ersten Mal in meinem Leben in einem Primark heute. Primark? Ich weiß nicht mal, wie das heißt.
Primark.
Primark.
Boah, was ist das denn? Da fühlt man sich echt schon schäbig, wenn man nur durch die Tür geht.
Das ist wie so, das ist wie so Kentucky Fried Chicken gehen.
Das ist echt ganz, ganz komisch. Das ist echt diese drei Kilometer hohen Berge an T-Shirts, die alle 2,50 kosten. Die Hälfte ist auf 1,50
reduziert. Noch billiger sind die Klamotten, nur wenn du im Container abtauchst.
Das ist echt so, weiß ich nicht. Also wenn du Pech hast, ist da noch ein kleines Kind dazwischen, das genäht hat. Also ganz widerliches Gefühl. Ich habe mir dann trotzdem eine Hose gekauft. 11 Euro für eine Jeans? Kann man nicht Nein sagen.
Doch.
Ja, kann man.
Doch, da kann man wirklich Nein sagen. Wo ist
mein Na gut, aber komm Leute, wir H&M mit unseren H&M-Shirts können auch die Fresse halten. Also muss man auch mal sagen.
Tatsächlich wohl, also gut, ich weiß ja nur, einer hat sich mal, kannte ich, die war in Bayreuth, hat mit mir studiert, die hat sich tatsächlich dann so mal verschiedene Fabriken angeguckt in Bangladesch und die schlimmsten sind tatsächlich nicht H&M. Also irgendwie sind die nicht so schlecht.
Nee, das ist, ich... Aber ja, nicht. Klar. Ich muss dafür auch in den nächsten Tage Abbitte leisten. Das ist mir auch bewusst, aber ich habe trotzdem eine Hose mitgenommen. Einfach, das ist diese westliche Breitärschigkeit. Man weiß, dass es scheiße ist, aber dann so, aber hast eine
du
auch Sache.
Hemd gekauft oder nicht? Du nimmst
eine Sache
mal
geht.
Für 1 Euro so Penkersbeutel, finde ich. Nee, die nächste Tour.
aber ganz ehrlich, das ist so wie Heroin. Einmal und nie wieder, sag ich mal. Also das,
das kennt man ja. Das funktioniert so gut.
Man muss es einmal machen und dann ist einem dann richtig bewusst, wie scheiße es war.
Versuchst du uns gerade durch die Blume zu sagen, dass du jetzt süchtig danach bist, im Primark einzukaufen?
Nee, aber mein Dealer hängt da halt rum und ich brauche meinen Dealer. Okay.
Zwischen den Kleidungsstücken. Wenn du aufpasst, triffst du eine Nadel. Ja, ich habe so ein neues Hobby entdeckt. Einfach abends spazieren gehen. Herrlich, sage ich euch. Das ist richtig schön. Weil man muss, das Problem ist, wenn man Alkoholpause macht, man hat abends nicht viel zu tun.
Man hat Brand.
Das Ding ist, du musst dich halt verarschen, weil eigentlich hast du halt Durst, ne, das ist klar. du musst was machen, du musst tätig werden. Und das Ding ist, man hat halt nicht immer Bock, dann irgendwie noch so semi-produktiv irgendwelche Ideen zu sammeln, denkt sich, man muss irgendwas anderes machen. Und dann geht man halt los, wenn man nicht Leute mal trifft oder so, dann geht man halt los und spaziert und hört sich einfach Mucke an. Aber das ist halt eine gute Gelegenheit, einfach mal wieder so ein Album oder so durchzuhören, merke ich. Weil ich habe zu Hause nie Bock, mich hinzusetzen, aktiv Mucke zu hören. Aber wenn man so ein bisschen spaziert, dann macht man noch ein paar Meter, ne, das ist ja auch immer so ein Ding, eine Sachen zählbar machen. Hast du auf dem Telefon, kannst du gucken, ach guck mal, jetzt bin ich hier 8 Kilometer zu spaziert. Ach, das ist ja aber auch nicht so wenig. Gesund ist ja auch tolle Sache. Ne, ist eine schönes Hobby, was ich da entdeckt habe. Auf dem Weg kannst du mal ein Eis essen. Schön icy. Ne?
Was ich merke ist, wenn man kocht oder sowas, einfach mal wirklich mal nichts daneben anhören oder anmachen oder sowas. Man kocht dann schneller. Also das klingt jetzt wirklich dumm, aber man denkt, man kann Multitasking, aber eigentlich kann man das nicht. Also wenn man einen Podcast hört und dabei irgendwie aufräumt, räumt man halt 5 Stunden auf, so ungefähr. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt.
Ja, bei Aufräumen, im Kochen nicht. Da,
genau, da bist du schnell und heiß.
Schnell und heiß. Aber das Schneiden macht mir so viel Spaß, weil ich doch so ein geiles japanisches Küchenmesser habe und das geht einfach ratzfatz. Also da mach ich gar keinen an. Also da ist auch keiner da außer mir. Das bringt eh nichts.
Ja. Wir hoffen, ihr macht den nächsten Pankers wieder an, wenn es wieder heißt, wir reden über Filme und ihr müsst sie dann nicht gucken. Wenn ihr wissen wollt, wann er rauskommt, könnt ihr den Cast abonnieren. Das wäre natürlich super für uns. Oder ihr folgt uns irgendwo auf Social Media Kanälen. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter. Wir heißen immer irgendwas mit Pankers. Es gibt auch noch irgendwelche komischen, verdruften Engländer, die irgendwie ihren Techno auch unter dem Pankers-Namen hochladen. Aber das findet ihr schon raus. Wenn es nicht um Filme geht, dann sind wir das meistens nicht. Wenn es nicht um Filme und so Off-Duty-Bullshit geht. Folgt uns da mal und dann würde ich sagen, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Auf Wiedersehen.
The Misfits are cult rock and roll, worshipped by a few but ignored on the whole. Meet the Feebles is a film cult classic. It's basically unknown, but some say it's fantastic. Most women that I meet seem totally unfazed, till sometimes there's somebody who seems totally amazed. I might not be in magazines as a heartthrob face, but in a few devoted hearts I've found a strong fan base. I'm a cult boyfriend, not a mainstream show. I'm lonely or I'm worshipped by a lady in the know. When you're a cult boyfriend, life is always intense. They love me or they hate me, no one's on the fence. Cerebus is a cult comic book series. It's got fans, but it's never found in movies or in theories. WFMU is a cult radio station, always tuned to by a few devoted fans around the nation. For every time I couldn't get a second date or even first, why does one think I'm the best when all the rest think I'm the worst? All of those times, no one at all wanted to know. If I'm really all that awesome, wouldn't more people think so? I guess cult boyfriend is the term for me. It's always been quality, not quantity. A cult boyfriend's like a record in a bargain bin. No one knows its worth till a collector comes in.